Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es waren zwei Wochenendtage, die der deutschen Außenpolitik kaum dienlich waren. Die beschwichtigenden Aussagen von Vizeadmiral Schönbach zu Russland wirken weiter nach, auch nach dessen Rücktritt. Wir berichten darüber gleich. Vor dem nächsten Bund-Länder-Gespräch morgen zur Pandemie geht es trotz wachsender Fallzahlen gewissermaßen um Kontinuität. Wir blicken noch einmal auf die Lage der CDU und den nun bestätigten neuen Chef Friedrich Merz nach dem gestrigen Parteitag. Und in Norwegen gibt es Gespräche mit den Taliban. Unsere Presseschau gibt es auch wie immer sonntags um diese Zeit am Ende dieser Sendung. Auch wenn es bei Gesprächen in dieser Woche keinen Durchbruch im Konflikt Russland-Ukraine gab, gab es doch zumindest eine gewisse diplomatische Verschnaufpause. Sie wurde zumindest konstatiert. Das änderte sich, als am Wochenende Aussagen des Inspekteurs der deutschen Marine Kai-Achim Schönbach ans Licht kam. Nach seinen Konzilianten Äußerungen gegenüber Russland ist Schönbach zurückgetreten. Der diplomatische Schaden bleibt aber, ebenso wie die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine. Kai Küstner fasst zusammen.
Es dürfte die Bundesregierung einige Mühe kosten, die diplomatischen Scherben wieder aufzukehren, die Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach mit seinen Äußerungen verursacht hat.
Also diese Aussagen haben die Ukrainer tief ins Herz getroffen,
erklärte der ukrainische Botschafter in Deutschland. Andriy Melnyk begrüßte zwar den schnellen Rücktritt des Vizeadmirals, sprach aber auch von einem Vertrauensverlust, den es nun wieder gut zu machen gelte. Wie er sich diese Wiedergutmachung konkret vorstellt, daraus macht Melnyk kein Geheimnis. Er wünsche sich,
dass man die Ukraine mit dem unterstützt, was man im Moment am meisten benötigt. Und da sind eben Defensivwaffen, um einen Krieg noch vorzubeugen.
Jegliche Form von Waffenlieferungen an die Ukraine hat die Bundesregierung bislang eindeutig abgelehnt. Dass der Druck nun wächst, hat sie auch dem Auftritt jenes Mannes bei einem Think Tank in Neu-Delhi zu verdanken, der bis Samstagabend noch Chef der deutschen Marine war. Hat Russland wirklich Interesse an einem kleinen Stück ukrainischen Bodens, fragte der uniformierte Vizeadmiral während seines Vortrags im fernen Indien und gab sich selbst die Antwort. Nein, das ist Nonsens. Während USA, NATO und Bundesregierung eindringlich vor einem drohenden Krieg in Europa warnen, spekulierte Schönbach also in die entgegengesetzte Richtung. Putin habe, mutmaßte er weiter, kein Interesse an einem Angriff, sondern wolle nur eins wirklich: Respekt. Es sei einfach, Putin diesen Respekt zu erweisen, den er einfordert und wahrscheinlich auch verdient, so der Marinechef wörtlich, der sich Russland als Partner an der deutschen Seite gegen China wünscht. Schon weil er als radikaler römisch-katholischer Christ ein christliches Land als Partner bevorzuge, so Schönbach. Die Folge: erst bat ihn der ranghöchste Soldat, der Generalinspekteur, zum Gespräch, wie dem AD-Hauptstadtstudio bestätigt wurde. Kurze Zeit später war klar, Kai-Achim Schönbach räumt seinen Posten.
Der Rücktritt ist folgerichtig. Er hat die Souveränität der Ukraine in Zweifel gezogen. Er hat das europäische Sicherheitsgerüst in Zweifel gezogen,
befand die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag ist. Doch damit ist der Vorgang noch lange nicht erledigt. Vor allem nicht für die Ukraine. Hatte doch Schönbach nicht nur die Linie der deutschen Politik unterminiert, die so mühsam um Geschlossenheit im Umgang mit Moskau ringt, sondern auch noch Sätze wie diese gesagt. Die Krim-Halbinsel ist weg, sie wird nie zurückkommen. Äußerungen, die in Kiew für so viel Ärger sorgten, dass das ukrainische Außenministerium die deutsche Botschafterin einbestellte. Nun also flammt die Debatte um Waffenlieferungen, die man in Berlin so gerne als abgeräumt betrachtet hätte, wieder auf.
Also ich verstehe die Frustration, das ist kein neues Thema. Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie mit militärischem Gerät hätte unterstützen können,
befand auch die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Wie genau die Bundesregierung nun gedenkt, die außenpolitischen Schockwellen wieder einzudämmen, die der Vizeadmiral Schönbach ausgelöst hat, wird man gerade in Kiew ganz genau beobachten.
Kai Küstner war das. Auch in den USA gab es zuletzt Kritik am Kurs der Bundesregierung. Dem wollte Außenminister Blinken heute entgegentreten und er kommentierte auch Warnungen, die es derzeit in Großbritannien gibt. Aus Washington Katrin Brandt.
US-Außenminister Blinken hat keinen Zweifel daran, dass Deutschland im Konflikt um Russland an der Seite der USA steht. Die Bundesregierung teile sehr die Besorgnis der US-Regierung und auch die Entschlossenheit, schnell, effektiv und vereint zu antworten, sagte Blinken im Fernsehsender NBC. Er habe mit Kanzler Scholz zusammengesessen und ihm sehr genau zugehört, so Blinken. Im Interview war der Außenminister nach den wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in Bezug auf Russland gefragt worden und danach, was die USA tun könnten, um Deutschland an Bord zu holen. Diese Einschätzung teile er schlicht nicht, sagte Blinken. Der Außenminister wollte sich nicht zu Geheimdienstinformationen äußern, bestätigte aber im Prinzip die Warnung Großbritanniens, dass Russland plane, politisch Einfluss in der Ukraine zu nehmen. Die USA warnten schon seit Wochen vor dieser Art von Taktik. Ein solches Vorgehen sei Teil des russischen Werkzeugkastens.
Sechsstellige tägliche Corona-Infektionszahlen hätten bis vor kurzem wohl noch reichlich Nervosität ausgelöst. Stattdessen dominiert er Gelassenheit, obwohl die Omikron-Variante immer weiter um sich greift. Morgen wollen Bund und Länder jedenfalls keine Maßnahmen verschärfen. Immer lauter werden dafür Aufrufe nach einer absehbaren Rücknahme von Beschränkungen. Aus Berlin Volker Findhammer.
Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung erwartet einen weiteren deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in den kommenden Wochen. Danach könnten regional in der Spitze 7-Tages-Inzidenzen von mehreren Tausend pro Tag erreicht werden. Und das Ausmaß der Krankenhausbelastung werde entscheidend von den Inzidenzen in der Gruppe der Ungeimpften und der über 50-Jährigen abhängen, heißt es in der jüngsten Stellungnahme. Deswegen sollten die bisherigen Maßnahmen beibehalten und weiterhin strikt angewandt werden. Daran orientiert sich auch der Entwurf für das morgige Treffen und für NRW-Regierungschef Hendrik Wüst, dem christdemokratischen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, steht das auch außer Frage.
Aktuell ist der Rat der Experten, der Wissenschaft, nicht, dass wir verschärfen sollen, sondern dass wir das Maßnahmenpaket, was aktuell gültig ist und was gewirkt hat gegen einen sehr, sehr steilen Anstieg, beibehalten sollen.
So Wüst gegenüber dem ZDF. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung eine Kurskorrektur ab, zumal es sicher nicht angebracht sei, mitten in der Omikronwelle auf breiter Front die Regeln zu lockern, sagte Scholz. Dagegen fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund einen Stufenplan für Lockerungen, zumal die hohen Infektionszahlen, wie in den Nachbarländern geschehen, schnell wieder sinken könnten. Und der Handelsverband möchte die 2G-Regeln für Geschäfte bundesweit streichen, wie dies inzwischen in 3 Bundesländern erfolgt ist. Im Entwurf für das morgige Treffen ist von einer allgemeinen Öffnungsperspektive die Rede, sobald eine Überlastung der kritischen Infrastruktur ausgeschlossen werden kann. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte dazu im ZDF:
Ich rechne mit dem Höhepunkt der Welle Mitte Februar und dann kann es durchaus so sein, dass wir mehrere hunderttausend Fälle pro Tag haben. Aber wenn wir das hinter uns haben, dann kann es bei den Einschränkungen natürlich nicht bleiben und dann würde man Schritt für Schritt würde man wieder Öffnungen machen. Das jetzt schon ins Auge zu fassen, ist richtig.
Aber morgen geht es in erster Linie um die Priorisierung bei den PCR-Tests und bei der Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter, die auf Beschäftigte der kritischen Infrastrukturen beschränkt werden sollen, während für die Allgemeinheit Schnelltests in Testzentren als hinreichend gelten. Dagegen soll die Impf- und Booster-Kampagne noch einmal deutlich forciert werden. Strittig dürfte jedoch die Verkürzung des Genesenenstatus auf nunmehr nur noch 3 Monate sein, die ohne große Ankündigung seit 10 Tagen gilt und viele Menschen vor unerwartete Probleme stellt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach von einer unglücklichen Entscheidung, aber Karl Lauterbach verteidigt diesen Schritt.
Diejenigen, die sich vor 3 Monaten beispielsweise mit der Delta-Variante infiziert hatten und da den Genesenenstatus bekamen, können sich leider jetzt mit Omikron infizieren. Das ist medizinisch der Sachstand. Und wenn man da Sicherheit will, dann muss man schnell handeln.
Aber weil das für einigen Unmut gesorgt hat, steht in dem Entwurf, dass weitere Entscheidungen wegen ihrer erheblichen Reichweite künftig rechtzeitig vor ihrem Inkrafttreten angekündigt und begründet werden sollen. Ganz ohne eine Ermahnung geht das für Karl Lauterbach also nicht aus.
Volker Findhammer. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr gewöhnt man sich auch an die neue Rollenverteilung in der Bundespolitik, auch dass die Union in der Opposition ist. Gestern stimmte, wie erwartet, der Parteitag der CDU für Friedrich Merz als neuen Chef. Das Ergebnis von 95% war weniger zu erwarten. Merz soll und will die CDU wieder aufrichten. Unklar bleibt fürs Erste aber noch, ob er das auch als Fraktionschef tun wird. Uli Haug berichtet.
Vom 2. Digitalparteitag der CDU sollte vor allem ein Aufbruchssignal ausgehen. Und das ist zumindest bei den Vorstandswahlen gelungen. Für Friedrich Merz und seinen neuen Generalsekretär Mario Chaya gab es Ergebnisse von über 90%. Der Parteivorstand hat sich zudem für CDU-Verhältnisse ungewohnt stark verändert.
Über die Hälfte der Mitglieder des Präsidiums sind neu, fast die Hälfte der Mitglieder des Bundesvorstandes sind neu. Wir haben einen deutlich höheren Anteil an Frauen in beiden Gremien und wir sind im Durchschnitt fast 5 Jahre jünger geworden.
Als neuer Bundesvorsitzender will Friedrich Merz das schwierige Verhältnis zur Schwesterpartei CSU wieder verbessern. Zentral ist hierbei aber auch CSU-Chef Markus Söder. Nach der auch von ihm verkorksten Bundestagswahl und dem Streit um die Kanzlerkandidatur mit Armin Laschet gab sich Söder in einem Grußwort ungewohnt reumütig.
Obwohl der Vorsatz immer ist, gut zu machen, zusammen zu machen, ist es dann eigentlich umso bedauerlicher, dass es uns im letzten Jahr gemeinsam nicht so gelungen ist. Es tut uns leid und es tut mir leid.
Markus Söder war bislang kein Merz-Anhänger. Auf ihn dürfte es allerdings schon bei der nächsten Personalentscheidung ankommen. Dann nämlich, wenn Friedrich Merz auch den Unionsfraktionsvorsitz von Ralf Brinkhaus anstrebt. Bislang hat Merz offen gelassen, das Amt zu übernehmen. Allerdings hat Merz auf dem Parteitag Kanzler Scholz bereits wie ein Fraktionschef angegriffen.
Sie wollen eine allgemeine Impfpflicht und weigern sich dem Deutschen Bundestag, einen Regierungsentwurf ihrer Regierung vorzulegen.
Bereits kurz nach dem Parteitag gab es einen Brief von ostdeutschen Kreisvorsitzenden, die Friedrich Merz als Fraktionsvorsitzenden wollen. Der Druck auf den bisherigen Fraktionschef Brinkhaus steigt also. Neben Personalfragen muss die CDU aber vor allem inhaltliche Fragen klären. Denn das letzte Grundsatzprogramm der Partei stammt aus dem Jahr 2007. Und auch Friedrich Merz hat auf dem Parteitag zwar Fragen aufgeworfen, aber selbst nicht immer konkrete Antworten geliefert.
Wir sind liberal und offen. Offen für Neues und sozial und bewahrend zugleich. Das ist sogar im besten Sinne des Wortes konservativ.
2 Monate bleiben Friedrich Merz vor dem ersten Stimmungstest. Dann steht im Saarland die erste von insgesamt 4 Landtagswahlen in diesem Jahr an. Merz muss zeigen, ob er für einen Stimmungsumschwung sorgen kann. Denn auch für ihn gilt, Gradmesser für CDU-Vorsitzende sind immer auch Wahlsiege.
Das Jahr 2021 war auch von der Machtrückeroberung der Taliban in Afghanistan geprägt. Sie drängen bisher vergeblich auf internationale Anerkennung. Gleichzeitig verschlechtert sich die Humanitäre im Land dramatisch, wie oft berichtet wird. Um zumindest dieses Problem anzugehen, hat sich nun Norwegen eingeschaltet und eine Taliban-Delegation in Oslo empfangen. Das passt zwar zur bisherigen norwegischen Außenpolitik, ist im Land aber dennoch umstritten, wie Sophie Donges beobachtet hat.
Am Samstagabend landeten die 15 Taliban-Vertreter und verließen die Maschine ohne einen Kommentar zur anwesenden Presse. Seitdem hält sich die Delegation in einem Hotel in Oslo auf. Erste Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft, darunter sollen unter anderem auch afghanische Frauenrechtler sein, fanden hinter verschlossenen Türen statt. Nach Einschätzung von Afghanistan-Experte Christian Berghab-Wieken vom Osloer Friedensforschungsinstitut PRIO hat die 3-tägige Reise eine enorme Bedeutung für die Taliban. Zum einen ist es eine Form von Anerkennung, dass sie nach Oslo reisen dürfen. Das ist das erste Mal, dass man sich offiziell mit ihnen außerhalb ihrer Region trifft. Sie hoffen auf eine Diskussion über die Sanktionen, über eingefrorene Konten zum Beispiel, damit die staatlichen Angestellten wieder bezahlt werden können. Vor allem geht es ihnen aber um eine Anerkennung. Das wird jedoch nicht über Nacht passieren. Es ist kein Zufall, dass dieses Treffen in Norwegen stattfindet. Seit Ende der 90er Jahre bereits besteht ein Kontakt zwischen dem skandinavischen Land und der Taliban. In mehreren teilweise geheimen, teilweise öffentlichen Verhandlungen hat Norwegen zwischen der radikal-islamischen Gruppierung, westlichen Staaten und dem bisherigen Regierungen Afghanistans vermittelt. Ob die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt persönlich die Delegation treffen wird, ist noch offen. Vorab sagte sie im norwegischen Rundfunk: Der Besuch bedeutet in keiner Weise eine Anerkennung des stattgefundenen Putsches, aber sie sind jetzt nun mal an der Macht. Wir werden starke Forderungen an die Taliban stellen, aber wir wissen nicht, ob sie diese danach umsetzen. Besonders wegen der jetzigen humanitären Situation sei ein Dialog mit den Taliban wichtig. Dieser Meinung sind auch einige in Norwegen lebende Afghanen. Es sei die einzige Chance, Verbesserungen für die dortige Bevölkerung zu erreichen. Andere wiederum demonstrierten bereits aufgebracht vor dem Außenministerium in Oslo. Wir wollen keine Taliban in Norwegen, sie repräsentieren uns nicht. Sie stehen auf der Terrorliste der USA. Warum laden wir sie ein und verhandeln mit ihnen? Wir wissen, wofür sie stehen. Für die beiden kommenden Tage sind politische Treffen mit Vertretern aus den USA und mehreren europäischen Ländern geplant. Darunter soll auch Deutschland sein. Viel ist nicht bekannt über diese Gespräche nach der Machtübernahme im vergangenen Jahr. Sie sollen hinter verschlossenen Türen stattfinden. Auch eine Pressekonferenz wird es danach Stand jetzt nicht geben. Die Taliban selbst hatten vor Abreise Hoffnung auf eine verbesserte Beziehung zum Westen geäußert.
Der sogenannte Islamische Staat galt eigentlich schon als besiegt. Umso beunruhigender ist für Experten der jetzige Angriff der Miliz auf ein Gefängnis im Norden Syriens. Das Gebiet wird von Kurden kontrolliert. Mehr als 130 Tote soll es gegeben haben. Jürgen Striak.
Nach Angaben der von Kurdenmilizen angeführten syrisch-demokratischen Kräfte habe man bislang zwar nicht alle, aber die meisten aus dem Gefängnis befreiten und geflohenen IS-Anhänger wieder festnehmen können. Der Überfall auf das Gefängnis in der nordostsyrischen Stadt El-Hasaka begann am Donnerstagabend. Er ist einer der schwersten Angriffe von Extremisten des sogenannten Islamischen Staats in Syrien seit Jahren. Auch am Sonntag versuchten die von Kurden angeführten Truppen, das Gefängnis und angrenzende Gebiete, in denen sich rund 200 IS-Kämpfer verschanzt haben sollen, vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. US-Truppen unterstützen sie dabei aus der Luft. In einer Erklärung des IS, die im Internet veröffentlicht wurde, heißt es, dass bei dem Angriff angeblich mehr als 800 Gefangene fliehen konnten. IS-Kämpfer hätten bei der Attacke zwei Autobomben am Eingang des Gefängnisses zur Explosion gebracht. Außerdem sei, so heißt es in der Erklärung, der Gefängnisdirektor getötet worden.
Ging bei einigen Verkäufen deutscher U-Boote und Korvetten an Israel alles mit rechten Dingen zu? Das soll jetzt in Israel politisch untersucht werden, denn es gibt Zweifel daran. Benjamin Hammer dazu.
Schon vor etwa einer Woche war Israels Außenminister Yair Lapid deutlich geworden. Die U-Boot-Affäre sei der schwerwiegendste Fall von Korruption im Verteidigungsbereich in Israels Geschichte. Auf der Suche nach der Wahrheit müsse jeder Stein umgedreht werden. Dafür soll nun eine Untersuchungskommission sorgen, für die sich eine Mehrheit des israelischen Kabinetts ausgesprochen hat. Bei der Untersuchung soll es um die Beschaffung von U-Booten und Korvetten in den Jahren 2009 bis 2016 gehen. Es geht um den Verdacht, ob der frühere Premier Benjamin Netanyahu und andere Akteure hinter dem Rücken der israelischen Armee und des Verteidigungsministeriums Deals abschlossen, obwohl der Kauf der U-Boote nicht nötig gewesen sein könnte. Auch von möglichen Schmiergeldzahlungen ist die Rede. Verkäufer war das deutsche Unternehmen ThyssenKrupp Marine Systems. Anders als in anderen möglichen Korruptionsfällen ist Netanyahu in diesem Fall nicht angeklagt. Eine Untersuchungskommission könnte den Druck auf ihn nun deutlich erhöhen. Trotz der möglichen U-Boot-Affäre einigten sich Israel und Deutschland vor wenigen Tagen auf einen weiteren Deal. Dabei geht es um die Lieferung von drei weiteren U-Booten aus Deutschland. Der neue israelische Premier Naftali Bennett betonte, dieser Deal sei auf saubere Weise zustande gekommen.
Zum Land des Jahres 2021 hat die britische Zeitung The Economist Italien gekürt und Ministerpräsident Mario Draghi gelobt. Vor der Wahl des Staatspräsidenten morgen gab es deutlich mehr Aufregung. Grund war die Kandidatur des für seine Sexeskapaden berüchtigten Ex-Premiers Silvio Berlusconi. Er hat sich überraschend zurückgezogen, dennoch wird weiter über ihn diskutiert. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
Erleichterung, aber auch Respekt von den eigenen Leuten. Das sind die Reaktionen am Tag danach auf Berlusconis Rückzug. Walter Verini, Vorstandsmitglied des sozialdemokratischen PD, atmet durch. Es war Zeit, dass das Feld freigeräumt wird von dieser Kandidatur, die gespalten hat und nur von einer Seite unterstützt wurde und daher nicht präsentabel war. Jetzt ist der Moment, um zusammenzuarbeiten für einen Kandidaten von allerhöchstem Ansehen, moralischer und institutioneller Wertschätzung, auch auf internationaler Ebene. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die ebenfalls klar Nein zu Berlusconi gesagt hat, gibt sich gleichfalls zufrieden. Das Beharren des Multimilliardärs auf einer Kandidatur habe bislang einen Dialog unmöglich gemacht, betont der Parteivorsitzende und ehemalige Regierungschef Giuseppe Conte. Für uns ist das ein wichtiger Schritt. Jetzt gibt es die konkrete Perspektive, dass wir Gesprächskontakte auch mit den Mitte-Rechts-Parteien aufnehmen können, um gemeinsam an einem Tisch die letztendliche Entscheidung zu treffen. Bislang aber ist, weniger als 24 Stunden vor Wahlbeginn, ein solcher parteiübergreifender Vorschlag nicht in Sicht, ungeachtet des Rückzugs Berlusconis. Der ehemalige Ministerpräsident hat gestern zwar seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärt, in einer schriftlichen Mitteilung aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass er ein entscheidendes Wort mitreden will in der nun laufenden Diskussion über die Kandidatinnen und Kandidaten, die eine breite Mehrheit in der Wahlversammlung bekommen könnten. In seiner Verzichtserklärung hat Berlusconi unter anderem Nein gesagt zu einem Wechsel des aktuellen Regierungschefs Draghi ins Amt des Staatspräsidenten. Draghi solle seine Arbeit als Ministerpräsident fortsetzen. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank gilt nach wie vor als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für das höchste Staatsamt, weil er sowohl Stimmen von links als auch von rechts bekommen könnte. Berlusconis Unterstützer versuchen derweil, den Rückzug des vierfachen ehemaligen Ministerpräsidenten als ein Signal der Stärke zu verkaufen. Sein langjähriger Vertrauter, der ehemalige Verkehrsminister Lupi, sagt über den Chef der Partei Forza Italia: Wieder einmal hat Präsident Berlusconi gezeigt, dass er die Statur eines großen Politikers besitzt, dass er als Gründer des Mitte-Rechts-Bündnisses auch große Verantwortung zeigt. Die Mehrheit für eine Wahl sei in Reichweite gewesen, behauptet Lupi. Berlusconis Verzicht solle den Weg öffnen für einen einvernehmlichen Vorschlag über Fraktionsgrenzen hinweg. Aus den Reihen der Mitte-Links-Parteien dagegen heißt es, Berlusconi habe sich zurückgezogen, weil er eingesehen habe, dass er eine Mehrheit für sich eben nicht zusammenbekommt. Möglicherweise spielt beim Rückzug noch anderes eine Rolle. Unter anderem die beiden größten Zeitungen des Landes, Corriere della Sera und La Repubblica, berichten, auch gesundheitliche Ursachen seien ein Grund für Berlusconis Entscheidung. Aktuell befinde sich der Mitte-Rechts-Politiker zu medizinischen Kontrollen in einem Mailänder Krankenhaus. Die aktuellen gesundheitlichen Probleme seien auch der Grund, warum der ehemalige Ministerpräsident die ursprünglich geplante Reise nach Rom nicht angetreten hat und warum er seinen Verzicht per Videoschalte von einer Vertrauten verlesen ließ. Aus Berlusconis Umfeld heißt es, der Grund für den aktuellen Krankenhausaufenthalt des 85-Jährigen seien Routinekontrollen.
Aus Rom war das Jörg Seißelberg und jetzt ist Zeit für unsere Presseschau, zusammengestellt von Ann-Christine Heidrich, vorgetragen von Thomas Pelzer.
Nach der Wahl von Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden erwartet die FAZ eine schwierige Transformation. Da wird es nicht reichen, wie Merkel nur auf die verschiedenen Wurzeln der CDU zu verweisen. Die neue Führungsriege wird allen Strömungen in der Partei Gesicht und Stimme geben. Sie wird aber auch so zusammenführen müssen, dass es nicht heißt, die hohe Zustimmung für Merz sei bloß ein Strohfeuer der Einigkeit gewesen. Dem Wirtschaftsfachmann haftet das Image eines Polarisierers an, lesen wir in der Volksstimme aus Magdeburg. Will er Erfolg haben, muss sich Merz als Teamplayer präsentieren. Dazu gehört auch, den Sozialflügel stärker einzubeziehen. Der größte Konflikt wartet in der Bundestagsfraktion, betont die Berliner Zeitung. Dort ist Ralf Brinkhaus der Chef und das noch bis Mitte April. So lange kann Merz auf keinen Fall warten. Wenn er als Parteivorsitzender mehr sein will als ein freundlicher älterer Herr, der am Grundsatzprogramm schreibt oder schreiben lässt, dann muss er die Personalie für sich entscheiden. Die Taz ordnet das Wahlergebnis von fast 95% der Stimmen ein. Natürlich bedeutet das nicht, dass plötzlich alle Parteitagsdelegierten zum Wirtschaftsflügel übergelaufen oder echte Fans eines gesellschaftspolitischen Konservatismus geworden sind. Viele sahen sich schlicht an das Ergebnis der Mitgliederbefragung gebunden. Mit dem morgigen Bund-Länder-Gipfel befasst sich die Heilbronner Stimme. Die Intensivstationen sind nicht übermäßig belastet. Es sollte endlich eine Exit-Strategie vorbereitet werden. Und das muss ein Ende mit der Kontakterhebung in der Gastronomie haben, zumal die Gesundheitsämter diese Kontakte gar nicht mehr verfolgen. Auch bei der Quarantäne muss eine Abkehr der Regeln erfolgen, sonst wird das ganze Land lahmgelegt. Plötzlich fehlen PCR-Tests, moniert die Rheinzeitung aus Koblenz. Sie gibt es nur noch für die kritische Infrastruktur. Bei allen anderen verlässt man sich darauf, dass sie nach einem hoffentlich anschlagenden Antigentest brav zu Hause bleiben. Von der Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter verabschieden wir uns gleich auch noch. Nach umstrittenen Äußerungen über den Ukraine-Konflikt ist der Chef der deutschen Marine, Vizeadmiral Schönbach, zurückgetreten. Interessant, wer sich so im deutschen Militär tummelt, heißt es in der Frankfurter Rundschau. Schönbach redet nicht nur von Respekt für Wladimir Putin, sondern benutzt auch noch seinen katholischen Glauben, um für ein Anti-China-Bündnis mit dem christlichen Russland zu werben. Schönbach hat ernstzunehmende Bemühungen, zu einer Politik des Ausgleichs mit Russland zu finden, einen üblen Bärendienst erwiesen.
Die Presseschau im Deutschlandfunk, zusammengestellt von Ann-Christine Heidrich, vorgetragen von Thomas Pelzer. Weiter geht es bei uns gleich mit dem Sportgespräch von und mit Matthias Friebe. Und das war der Tag im Deutschlandfunk, heute mit Peter Sawicki.